Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute über 7 Geheimnisse zu Ihnen sprechen. 7 Geheimnisse in der Tierwelt. Aber Geheimnisse, die eben für die meisten Menschen in dieser Welt ein Geheimnis sind, die es aber nicht unbedingt für Gottes Volk sein müssen. Denn Gott kann uns und hat uns die Wahrheit dieser Geheimnisse offenbart. Und er hat die Bedeutung dieser Geheimnisse offengelegt. Das erste Geheimnis, von dem ich heute sprechen möchte, ist das Geheimnis der Zukunft der Tiere. Und ich möchte hauptsächlich auf das Millennium eingehen, also die Zeitspanne von 1000 Jahren, wenn Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird, aber auch auf die Zeitspanne danach. Das Geheimnis besteht darin, dass sich die Natur der Tiere wieder ändern wird. Wir hatten in der letzten Predigt gesehen, dass ursprünglich Gott die Tiere in einem sehr harmlosen und friedlichen Zustand erschaffen hat, aber dass durch die Einflussnahme von Satan, dem Teufel, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Natur der Tiere verändert wurde in bösartige, manchmal raubtierartige Wesen. Aber das wird sich alles ändern. Und das ist ein Geheimnis für die meisten Menschen, dass dies zustande kommen wird. Utopia auf Erden, wie es so schön heißt. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 11 an. Angefangen Vers 6. Jesaja 11 und Vers 6. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Heute wäre das kaum denkbar. Die wären sehr schnell vom Wolf und vom Panther aufgefressen worden, das Lamm, das Böcklein. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen, und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Auch hier wiederum eine Änderung wird stattfinden. Der Löwe, der zurzeit ein Raubtier ist, sich vom Fleisch ernährt, wird Stroh fressen, wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voller Kenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und diese Erkenntnis wird auch Einfluss haben auf die Tierwelt. Aber es geht nicht nur um das Millennium. Wir lesen später im Buch Jesaja, Kapitel 65, von der Zeit der sogenannten zweiten Auferstehung des großen weißen Throngerichtes, das nach dem Millennium stattfinden wird. Und so lesen wir in Jesaja 65, Vers 25, wie es ähnliche Bedingungen auch dann geben wird. Während dieser 100 Jahre des großen weißen Throngerichtes. Da heißt es, Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Und eine weitere Stelle, die uns zeigt, wie friedlich die Welt von morgen, das Millennium sein wird, auch für die Tierwelt, findet sich in Jesaja Kapitel 32. Jesaja 32, und lesen wir Vers 20. Wohl euch, die ihr sehen könnt an allen Wassern und könnt die Rinder und Esel frei gehen lassen. Die müssen gar nicht beaufsichtigt sein. Es besteht keine Gefahr, dass sie irgendwie von Raubtieren oder auch von Feinden angefallen werden würden. Nein, sie können frei grasen, in aller Freiheit, in aller Ruhe, in Frieden. Es wird keine wilden Tiere geben in der Nähe von Menschen. Da wird es keine Situation geben, wo es zu Problemen kommen könnte. In Hesekiel, Kapitel 34. Hesekiel 34 und Vers 25. Da lesen wir, ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, oder wie es besser übersetzt werden kann, die Mengebibel schreibt, ich werde sie verschwinden lassen, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Und dann auch in Vers 28. Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden, und kein wildes Tier im Lande soll sie mehr fressen, sondern sie sollen sicher wohnen, und niemand soll sie schrecken. Das sind die Umstände im Millennium und auch im großen weißen Throngericht. Und so lesen wir, dass Tiere und Menschen friedlich miteinander leben werden. Hosea Kapitel 2. Hosea Kapitel 2 und Vers 20. An jenem Tage will ich einen Bund für sie schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Also es wird keine aggressiven Handlungen mehr geben dann von wilden Tieren den Menschen gegenüber. Nun, es wird schon noch wilde Tiere geben. Zunächst einmal im Millennium, denn es braucht auch eine gewisse Zeit, um sich gewissen Umständen anzupassen. Aber es wird keine wilden Tiere geben, die in der Nähe von Menschen sein werden. So lesen wir in Jeremia Kapitel 50. Jeremia Kapitel 50 und angefangen in Vers 39. Es geht hier um die Zerstörung des zukünftigen und auch bereits schon gegenwärtigen Systems, des babylonischen Systems. Es geht hier um die Stadt Babylon, aber nicht die Stadt Babylon von alters her, sondern es geht um eine Endzeitprophezeiung. Und so lesen wir in Jesaja 50 und Vers 39. Darum sollen Wüstentiere und wilde Hunde darin wohnen und die Strauße, und es soll nimmermehr bewohnt werden und niemand darin hausen für und für. Gleich wie Gott Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn oder ihren Nachbarstädten, wie die Lutherbibel 2009 es sagt, zerstört hat, spricht der Herr, soll niemand darin wohnen, noch ein Mensch darin hausen. Also hier geht es um eine totale Vernichtung von dem modernen Babylon, dieser babylonischen Stadt, einer Stadt, die auf 7 Hügeln erbaut ist. Wir lesen Offenbarung, Kapitel 18 und Vers 2. Und er rief mit mächtiger Stimme, ein Engel hier, sie ist gefallen, also zweimal, nicht nur im Alten Testament, auch in der Zukunft. Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel, auf die unreinen Vögel werden wir noch zu sprechen kommen, und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere, auch hier werden wir noch etwas dazu zu sagen haben. Also hier wird eine totale Vernichtung, Zerstörung von dieser babylonischen Stadt angekündigt. Aber es gibt auch eine weitere Stelle, die sich auf das moderne Edom bezieht, die heutige Türkei. Und auch hier wird etwas sehr Bemerkenswertes gesagt in Jesaja Kapitel 34. Jesaja 34. Und wenn Sie die ganzen Prophezeiungen lesen, auch jetzt über Jesaja oder vielmehr über Edom von Jesaja prophezeit, aber auch von anderen Stellen, dann wissen Sie, warum Gott so zornig ist mit dem modernen Edom. Jesaja 34, und das Gleiche gilt natürlich auch für die moderne Stadt Babylon und das System, das Babylon repräsentiert. Jesaja 34 und Vers 11. Eulen und Igel werden es in Besitz nehmen, Nachteulen und Raben werden dort wohnen. Vers 13. Dornen werden wachsen in seinen Palästen, Nesseln und Disteln in seinen Schlössern, und es wird eine Behausung sein der Schakale und eine Stätte für die Strauße. Und da werden Wüstentiere und wilde Hunde einander treffen und ein Boxgeist, was immer das ist, es könnte ein Tier sein, es könnte aber auch ein Dämon sein. Wir hatten ja gelesen, auch in Babylon, im modernen Babylon, werden Dämonen dann gefangen gehalten werden. Also hier heißt hier jetzt also um diesen Boxgeist dreht es hier. Und ein Boxgeist wird dem anderen begegnen. Auch Lilly, das soll angeblich eine Dämonin sein. Das ist sehr zweifelhaft, aber was immer es sein mag hier. Auch Lilith, heißt es hier, wird dort hausen und ihre Stätte finden. Und er wird auch die Natter nisten und ihre Eier legen und sie ausbrüten. Auch die Raubvögel, oder besser die Geier, wie die Lutherbibel 2009 es bringt, die werden dort zusammenkommen. Keines vermisst das andere. Sucht nun in dem Buch des Herrn und lest. Keines von ihnen wird fehlen, denn sein Mund hat es geboten, sein Geist sie zusammengebracht. Er hat ihnen das losgeworfen und seine Hand hat es unter sie ausgeteilt mit der Messschnur, dass sie das Land besitzen auf ewige Zeiten und darin wohnen von Geschlecht zu Geschlecht. Das bedeutet nicht für alle Ewigkeit, sondern solange wir gewisse Zustände bestehen und bestehen bleiben. Denn auch die Edomiter werden natürlich in der zweiten Auferstehung auferweckt werden. So sehen wir also, dass es dann schon noch Probleme geben wird, zunächst einmal, insoweit als die Zerstörung der Städte hier beschrieben wird, aber diese wilden Tiere, die hier erwähnt werden, es heißt nicht, dass die fleischfressende, aggressive Raubtiere sein werden. Dann, auch da wird eine Änderung in ihrer Natur stattfinden, aber zunächst einmal nicht. Zunächst einmal noch vor der Wiederkunft und bei der Wiederkunft Jesu Christi lesen wir Folgendes in Offenbarung Kapitel 19. Offenbarung 19 und die Verse 17 und 18. Und wir sehen auch, wie schrecklich die Situation sein wird im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, weil die Menschen sich absolut weigern, Gott untertan zu sein. Ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, dass ihr esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Im Buch Sacharja wird zum Beispiel auch erklärt, was geschieht, wenn die Armeen zusammenkommen, um gegen Christus zu kämpfen. Und hier wird darauf Bezug genommen, auch in gewisser Weise. In Hesekiel 39 finden wir im Alten Testament die gleiche Prophezeiung. Hesekiel 39, die Verse 17 bis 20. Du Menschenkind, so spricht Gott der Herr, sage den Vögeln, allem, was fliegt, und allen Tieren auf dem Felde, sammelt euch und kommt herbei, findet euch zusammen von überall her zu meinem Schlachtopfer, das ich euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels, und fresst Fleisch und sauft Blut. Fleisch der Starken sollt ihr fressen, und Blut der Fürsten auf Erden sollt ihr saufen, der Widder und Lämmer, der Böcke und Stiere, all des Mastviehs aus Baschan, und ihr sollt Fett fressen, bis ihr satt werdet, und Blut saufen, bis ihr trunken seid von dem Schlachtopfer, dass ich euch schlachte, sättigt euch von Rossen und Reitern, von Starken und all den Kriegsleuten an meinem Tisch, spricht Gott, der Herr. Es werden hier schreckliche Zustände beschrieben in der Bibel im Hinblick auf die Zeit, die uns noch bevorsteht. Das erste Geheimnis, von dem wir jetzt gesprochen haben, war also, dass es eine friedliche Welt von morgen geben wird, nach der schrecklich aggressiven und boshaften Welt von heute. Das ist ein Geheimnis, das die meisten Menschen in keinster Weise begreifen. Was wäre dann das zweite Geheimnis? Das zweite Geheimnis ist, Gott wird Tiere neu erschaffen oder wieder zum Leben erwecken. Tiere, die zuvor umgekommen sind. Nun, wir wissen, dass aufgrund der Gerechtigkeit, des Glaubens, des Gehorsams von Noah, Gott versprochen hat, niemals wieder alle Tiere durch eine Flut umzubringen. Wir lesen dies in 1. Mose Kapitel 8. 1. Mose 8. Und lesen wir einmal Gottes Versprechen in Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, Noah hatte jetzt hier ein Opfer erbracht, und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Und dann auch in Kapitel 9 lesen wir die Verse 12 bis 17. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Und alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sündflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, also dieser Regenbogen, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Eine göttliche Einrichtung, eine göttliche Institution. Und wie schrecklich ist es, wenn man heute sieht, wie die Farben des Regenbogens in total pervertierter Weise missbraucht werden. Aber das war das Versprechen von Gott, er würde niemals wieder alle Tiere durch eine Flut umbringen. Nun, das ist für einige Wissenschaftler ein Rätsel. Die behaupten nämlich, dass aufgrund des angeblichen Klimawandels, angeblich von Menschen herbeigeführt, früher oder später das Eis schmelzen wird, der Meeresspiegel wird ansteigen und der Mensch wird im steigenden Wasser des Ozeans ertrinken. Nun, wir wissen, dass dies in keinster Weise der Fall sein wird. Andererseits wissen wir auch, dass der Mensch versuchen wird, die Menschheit und alle Tiere auf andere Weise zu vernichten. Durch nukleare Waffen, durch biologische, chemische Waffen. Es wird zu einem Weltkrieg kommen, der alles Fleisch, wie es heißt, vernichten würde, wenn nicht Christus angreifen und eingreifen würde, um die Menschheit vor sich selbst zu retten. Wir lesen dies in Matthäus Kapitel 24. Matthäus 24 und in Vers 22. Matthäus 24 und Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde, es heißt hier, kein Mensch gerettet werden, aber die Elberfelder Bibel schreibt richtig, so würde kein Fleisch gerettet werden. Wie wir bereits in der letzten Predigt gesehen haben, das Wort kein Fleisch oder alles Fleisch bezieht sich nicht nur auf den Menschen, sondern eben auch auf die Tierwelt. So würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Aber wenn das nicht der Fall wäre, wenn es keine Auserwählten gäbe, dann heißt hier die Rede von Christus, dass kein Fleisch überhaupt überleben würde. Aber einige Menschen, einige Tiere werden überleben. Und das wird auch in einer anderen Stelle klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, und zwar in Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Vielleicht haben Sie nie daran gedacht, dass diese Stelle etwas sagt, was das Überleben der Menschheit und der Tierwelt angeht. Das heißt nämlich hier in Offenbarung 1 und Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken, Jesus Christus, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Nun, wo es heißt, es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, da schreibt die Elberfelder Bibel und auch die Zürcher Bibel und auch die Menge Bibel, auch die, die ihn durchbohrt haben. Mit anderen Worten, es werden ihn alle Augen sehen und auch die, die ihn durchbohrt haben. Nun, wir haben alle den Tod von Jesus Christus verantworten müssen. Wir sind verantwortlich für diesen Tod, ob wir jetzt leben, ob wir gestorben sind. Christus ist für uns alle gestorben, für unsere Sünden. Also mit anderen Worten, alle Menschen, die verantwortlich sind für den Tod Christi, und wir sind alle verantwortlich dafür, die werden ihn sehen. Zunächst einmal natürlich die erstmal, die dann noch am Leben sind. Aber dann werden ihn darüber hinaus alle Augen sehen. Nun, das ist offensichtlich eine Hinweisnahme auf die Tierwelt. Denn die sind nicht verantwortlich für den Tod von Jesus Christus. Aber auch die werden ihn sehen. Also es werden Tiere dann noch leben, wenn Christus zurückkommt. Aber Gottes Versprechen beinhaltete nicht unbedingt Wassertiere. Nun, die meisten Wassertiere sind ohnehin bei der Flut damals nicht umgekommen. Aber in der Endzeit werden sie es. In der Endzeit werden sie es. Wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 16. Und in Vers 3. Der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer. Und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Das waren jetzt diese Meerestiere. Aber es geht noch weiter. Im nächsten Vers, Offenbarung 16, Vers 4. Und der dritte goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen. Und es wurde Blut. Nun, was ist die Konsequenz, dass aus dem Wasser in den Flüssen Blut wird? Nun, wenn wir uns zurück daran erinnern, und gehen wir zu 2. Mose Kapitel 7, wo ja etwas Ähnliches geschehen ist, und was war da die Konsequenz? 2. Mose 7, die Verse 17 und 18. 2. Mose 7, Vers 17 und 18. Da heißt es, siehe, ich will mit dem Stabe, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden. Und die Fische im Strom werden sterben, und der Strom wird stinken. Mit anderen Worten, die Fische sterben, wenn das Wasser zu Blut verwandelt wird. Und so sehen wir also, dass in der Endzeit alle Wassertiere sterben werden, ob sie jetzt im Ozean sind, im Meer oder in den Flüssen. Und auch nur wenige Landtiere werden überleben, nicht allzu viele. Wir lesen dies in Hosea Kapitel 4, aber wie wir gezeigt haben, einige schon. In Hosea Kapitel 4 die Verse 1 bis 3. Auch hier wiederum, der Zusammenhang ist klar. Der Zusammenhang ist das sündhafte Leben der Menschen. Hört die Israeliten des Herrn Wort. Der Herr redet mit denen, die im Lande wohnen. Es gibt keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen haben überhand genommen. Eine Blutschuld kommt nach der anderen. Darum wird die Erde dürre stehen und alle ihre Bewohner werden dahinwelken. Auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft. Nun, alle Fische, aber nicht unbedingt alle Landtiere und alle Vögel, aber viele eben doch. Aber das Interessante ist, wir lesen auch, dass es wieder Lebewesen im Meer und auch in den Flüssen geben wird. Nun, in Hesekiel Kapitel 47. Hesekiel 47 lesen wir die Verse 8 und 9. Es geht hier um, ein neuer Tempel wird dann in Jerusalem sein und da wird jetzt lebendes Wasser, wie es heißt, von Jerusalem fließen bis hin zum Meer. Und da heißt es hier in Hesekiel 47 und Vers 8, und er sprach zu mir, wiederum hier ein Engel, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wer es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden und alles, was dann darin existiert, das heißt, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Nun, die Menge Bibel schreibt, und alles wird Leben gewinnen. Und die New American Bible schreibt, jede Art von Lebewesen, das sich vermehren kann, wird leben. Also es wird jetzt Leben gegeben werden, diesen ehemals toten Fischen. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Wenn wir weiterlesen in Vers 10, es werden an ihm die Fischer stehen und von En-Gedi bis nach En-Eglaim wird man die Netze zum Trocknen aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Sehr viele Fische von aller Art, oder wie die Schlachterbibel schreibt, sehr viele Fische nach ihrer Art. Auch diese Ausdrucksweise nach ihrer Art wird noch von uns, von mir gleich noch näher behandelt werden. Aber was ist hier angedeutet? Es geht hier scheinbar um das Erwecken toter Fische zum Leben. Wo es heißt, dass alle Fische von oder nach ihrer Art leben werden. Da wird also auch von Seele gesprochen, wenn es um Lebewesen geht. Es geht hier auch um die Seele. Auch Tiere sind nämlich Seelen. Zunächst sind sie tote Seelen, wenn sie tot sind. Und dann, wenn sie leben, dann sind sie lebendige Seelen. Nun, Gott hat auch in der Vergangenheit Tiere entweder geschaffen, und ich spreche jetzt nicht nur von der Neuschöpfung in den 6 Tagen, nachdem die Erde wüst und leer wurde, sondern auch danach. Und er hat auch in der Vergangenheit bewirkt, dass Tiere zum Leben erweckt werden, sozusagen. Wir können uns einmal eine Stelle in 2. Mose anschauen. 2. Mose Kapitel 4, eine berühmte Stelle. Das ist die Stelle, die mit dem brennenden Busch zu tun hat, wo Gott dem Mose im brennenden Busch erschien und ihm Auftrag gab, nach Ägypten zu gehen, um dort das Volk zu befreien. Der Mose hatte da so Bedenken. Zunächst einmal, und da hat ihm Gott so einige Wunder gezeigt, um ihm zu beweisen, dass er mit ihm war. In 2. Mose 4 und Vers 2. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Er sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, und da ward er zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus, und er hasche sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie, und sie ward zum Stab in seiner Hand. Also hier in der Tat wurde aus dem Stab eine Schlange. Und wir lesen etwas weiteres in 2. Mose Kapitel 7, als nämlich dann Mose und Aaron vor dem Pharao erschienen sind. Und dann hat der Aaron seinen Stab zu Boden geworfen. Und wir lesen jetzt in 2. Mose 7 und Vers 10.
Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen, und er ward zur Schlange. Und da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen, und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Ein jeder warf seinen Stab hin, und da wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Auch hier wiederum eine sehr interessante Situation. Nun, im Hinblick auf den Stab des Mose und den Stab des Aaron, von dem wir gerade gelesen haben, da gibt es einen Unterschied. Mose, als er am brennenden Busch seinen Stab auf die Erde warf, da wurde in der Tat eine Schlange daraus. Nun, als Aaron hier seinen Stab auf die Erde wirft, da wird nicht unbedingt eine Schlange daraus, sondern es geht hier um etwas ganz anderes. Es geht hier um das Wort Tannin im Hebräischen, und das bedeutet nicht unbedingt eine Schlange, sondern ein großes, schlangenartiges Wesen, wörtlich ein Drache. Es ist dasselbe Wort, das wir in 1. Mose 1 und Vers 21 finden. Schauen wir uns dies kurz an. 1. Mose 1 und Vers 21. Gott schuf große Seeungeheuer, heißt es hier. Das ist das gleiche Wort. Seeungeheuer. Dann in 2. Mose wird es hier mit Schlange übersetzt, aber es ist mehr ein Seeungeheuer, ein Drache, ein großes Wesen. Wir sehen also, dass hier, man stellt sich das manchmal so vor, vor allen Dingen, wenn man auch diese Hollywood-Filme sieht, da hat der Aaron den Stab geschmissen und dann kam da so eine kleine Schlange raus, oder vielleicht auch eine größere Schlange. Aber es war keine Schlange, es war ein großes Wesen, eine Art Drache. Und aber wie gesagt, aus diesem Stab wurde ein Drache, aber das geschah auch mit den Zauberern. Auch das zeigt uns etwas über die Kraft, die Macht Satans, was Satan alles bewirken kann. Eine weitere Stelle finden wir in 2. Mose 8, die Verse 12 bis 13. Und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, strecke deinen Stab aus und schlag in den Staub der Erde, dass er zu Stechmücken werde in ganz Ägyptenland. Und dann Vers 13, und sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde, und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh. Aller Staub der Erde ward zu Mücken in ganz Ägyptenland. Und wenn Sie sich das vorstellen, dass es hier Stechmücken waren, wie auch hier die Überschrift in meiner revidierten Mutterbibel 2017 es sagt, dann war das sicherlich eine gewaltige Plage. Aber es geht mir darum, dass hier davon die Rede ist, dass aus dem Stab, oder vielmehr aus dem Staub, nachdem der Stab auf die Erde geworfen worden war, aus diesem Staub dann Stechmücken hervorgingen, verwandelt wurden in Stechmücken. Die Mengebibel schreibt auch, damit Staub sich in Stechmücken verwandelt. Also das hat Gott getan. Gott kann Tiere wieder zum Leben erwecken. Gott kann Tiere neu schaffen. Und das wird auch im Millennium geschehen müssen, denn es werden Tiere in den Flüssen sein, wie wir gerade gelesen haben. Und zuvor wurden alle Tiere in den Flüssen, in den Meeren vernichtet. Das bringt mich jetzt zum dritten Geheimnis. Wir werden uns unter Christus der Tierwelt annehmen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 21, das können Sie sich nachher durchlesen, dass Christus kommt, um alles wiederherzustellen. Und wenn wir mit Christus herrschen werden, dann werden wir mithelfen, die Erde zu verschönern. Nun, Gott braucht uns nicht. Gott kann aus Steinen Menschen erwecken. Aber er möchte, dass wir an seinem Potenzial, das er uns geben will, teilhaben. Und so lesen wir in Hesekiel, Kapitel 36, die Verse 10 und 11. Hesekiel 36 und Vers 10. Ja, ich lasse Menschen und Vieh auf euch zahlreich werden. Sie sollen sich mehren und fruchtbar sein. Und ich will euch wieder bewohnt sein lassen wie früher und will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Also wiederum, hier werden sich Menschen und Tiere vermehren. zu der Zeit dann, im Millennium und danach. Und sie werden fruchtbar sein. Jeremia 31, Vers 27. Jeremia 31 und Vers 27. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Haus Israel und das Haus Juda besehen will mit Menschen und mit Vieh.
Nun, wir werden Gottwesen sein. Wenn Christus zurückkommt, werden wir, die wir in Christus gestorben sind, oder wenn wir dann in Christus noch leben, verwandelt werden, auferweckt werden zu ewigem Leben als Gottwesen. Und Christus wird als ein lebensspendendes Geistwesen beschrieben. In 1. Korinther 15, die bekannte Stelle, die sich an Christus richtet, 1. Korinther 15 und Vers 45. Da heißt es, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen, wörtlich zu einer lebendigen Seele, und der letzte Adam, mit anderen Worten Jesus Christus, zum Geist, der lebendig macht. Und wir werden das gleiche Potenzial haben. Vers 49 sagt uns, und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen und alles, was dazugehört. Alles, was dazugehört. Wir werden also Anteil haben, unter Gottes Anweisung, tierisches und pflanzliches Leben zu schaffen. Johannes Kapitel 7 sagt uns Folgendes. Johannes Kapitel 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Bezieht sich hier natürlich auf den Heiligen Geist, die Kraft, die von ihm ausgeht, die Kraft, die von uns ausgehen wird. In Johannes Kapitel 4 und Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Oder, wie es auch übersetzt werden kann, wie die Mengebibel schreibt, die zum ewigen Leben sprudelt. Und dann in Klammern schreiben die, ewiges Leben verleiht. Nun, in Jesaja Kapitel 58 wird auch etwas hierzu gesagt. Jesaja 58 und Vers 11. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken, und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Nun, das bringt mich zu einer bekannten Stelle in Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und Vers 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur, die Lutherbibel 2009 schreibt, der Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Nun, es geht dann weiter wie folgt. Vers 20, die Schöpfung, also das ist hier diese Kreatur, ist ihr unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der es unterworfen hat oder der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Oder wie die Mengebibel schreibt, zur Teilnahme an der Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. Also wir wissen, dass die gesamte Schöpfung, die gesamte Tierwelt letztendlich zu Geistwesen verwandelt werden wird. Aber wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, von dem hier die Rede ist, denn wenn wir uns jetzt als Geistwesen präsentieren, als Gottwesen, bei der Wiederkunft Jesu Christi, dann wird diese letztendliche Verherrlichung auch der Tierwelt in keinster Weise geschehen. Das wird hier erst 1100 Jahre oder vielleicht noch weitaus länger zunächst einmal brauchen, bis es dazu kommt, bis dann Gott neue Himmel, eine neue Erde schafft. Aber in der Zwischenzeit werden wir auch etwas tun, um der Tierwelt zu helfen. Wie ich sagte, das bedeutet, insoweit die Erde zu verschönern und einen besseren Platz zu schaffen, auch für die Tierwelt. Und das war das dritte Geheimnis, was die meisten natürlich nicht begreifen. Denn Gottes Schöpfung und damit auch die Tierwelt, die wartet vor uns. Die wartet auf uns. Zunächst einmal in physischer Hinsicht und dann aber auch letztendlich, wenn es die neuen Himmel, die neue Erde geben wird, aus Geist bestehend, in denen Gerechtigkeit wohnt, wie es heißt. Und das bringt mich zum vierten Geheimnis. Gott nimmt sich auch heute schon der Tierwelt an. Und wir lesen dies in vielen Stellen. Wir hatten das auch in der letzten Predigt wiederholt gesehen, aber ich möchte eine weitere Stelle hier anführen, in 2. Mose Kapitel 23. 2. Mose 23 und Vers 12. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebten Tage, dem Sabbat, sollst du ruhen, auf das dein Rind und Esel sich ausruhen und deine Sklavin, Sohn und der Fremdling sich erquicken. Also auch die Tiere, die Arbeitstiere, die sollen sich ausruhen dürfen, ausruhen können. Das bedeutet, auch Gott hat insoweit Sympathie und Anteilnahme für die Tierwelt. Wir werden auch aufgefordert, selbst am Sabbat Tieren zu helfen, die Hilfe brauchen. Matthäus Kapitel 12, die Verse 11 und 12. Matthäus 12 und die Verse 11 und 12. Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraufhebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Man hilft also einem Tier in Not, also hier das Schaf. In Lukas Kapitel 14 und Vers 5 eine weitere Stelle. Lukas 14 und Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Nun, wo hier von Sohn die Rede ist, schreibt zum Beispiel Lutherbibel 2009 Esel. Und so schreiben es auch viele andere Übersetzungen, gerade auch im Englischen. Also wer ist unter euch, dem sein Esel oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der dann denen nicht heraushilft aus dem Brunnen? Es heißt sogar auch, dass wir die Tiere am Sabbat tränken und füttern sollen. Ja, warum wohl? Nun, um ihnen das Leben zu erleichtern, sozusagen. Lukas Kapitel 13, Vers 15. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin zur Tränke? Also Gott nimmt sich heute schon der Tierwelt an. Die meisten verstehen das natürlich nicht, dass überhaupt Gott irgendeine Rolle hat im Hinblick auf die Tierwelt. Aber wie sieht es mit 1. Korinther Kapitel 9 aus? Eine Stelle, die uns etwas anderes sagen könnte, wenn man sie nicht aufmerksam liest. 1. Korinther 9, die Verse 9 bis 11. Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen, oder redet er nicht überall um unseretwillen? Denn um unseretwillen ist es geschrieben: Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen, wer drischt, der soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir für euch Geistliches sehen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten wollen. Die Frage ist, was meint Paulus mit der Aussage: Ja, kümmert sich Gott denn um Ochsen? Nun, einige sagten oder könnten sich vielleicht vorstellen, dass Gott sich eben nicht um Ochsen kümmert. Aber das ist damit nicht gemeint. Der Pulpit Commentary schreibt: Paulus wollte nicht sagen, Gott kümmert sich nicht um Ochsen, denn er wusste, dass seine zärtliche Barmherzigkeit über all seinen Werken ruht. Er wollte nur sagen, dass das Gebot in seiner menschlichen Anwendung viel wichtiger war. Und dann schreibt er etwas sehr Interessantes, Humoristisches. Luthers merkwürdiger Kommentar lautet: Gott kümmert sich um alles, aber es ist ihm egal, was für Ochsen geschrieben wird, weil die nicht lesen können. Ja, nur Luther kommt auf einen solchen Gedanken. Aber dann Matthew Poole's Commentary schreibt folgendes: Kümmert sich Gott um Ochsen? Das heißt, mehr für Ochsen als für den Menschen? Denn Gott kümmert sich um die Ochsen. Er bewahrt Mensch und Vieh.
Er kümmert sich, wie unser Erlöser uns anderswo lehrt, um die Spatzen, die Vögel des Himmels, das Gras des Feldes und daher um die Ochsen, die um einiges edlere Geschöpfe sind. Aber aus dem gleichen Grunde müssen wir daraus schließen, dass er sich mehr um die Menschen kümmert, insbesondere um solche, die er in seinem unmittelbaren Dienst einsetzt. Also das ist die richtige Erklärung. Gott kümmert sich sehr wohl um die Tierwelt, wie wir auch in der letzten Predigt gesehen haben. Aber natürlich, der Mensch ist wichtiger als das Tier. Und das bringt mich zum fünften Geheimnis. Das ist die Irrlehre der Evolution im Hinblick auf die Existenz der Tiere und des Menschen. Na, ein sehr wichtiges Geheimnis. Es ist in der Tat ein Geheimnis für die Wissenschaft. Und leider auch für die meisten Menschen heute, die der Wissenschaft, in Anführungszeichen, gutgläubig folgen. Der Ursprung und die Existenz der Tiere sind für den Menschen ein großes Geheimnis, ein großes Rätsel. Sie haben versucht, die Schöpfung ohne einen Schöpfer zu erklären, indem sie die Idee der gottlosen Evolution übernommen haben, die unwissenschaftlich ist, die auch bereits widerlegt worden ist. Sogar von der Wissenschaft, wenn man offene Augen hat. Das Evolutionsmärchen geht ohne Beweise davon aus, dass sich Tiere von einer Art zu einer anderen Art entwickeln können und insoweit auch entwickelt haben, also zum Beispiel von einem Reptil zu einem Vogel oder von einem Vogel zu einem Säugetier. Aber die Fakten zeigen, dass ein solcher Sprung tatsächlich nicht geschehen ist und auch nicht geschehen kann. Die Bibel bestätigt natürlich, dass so etwas nicht geschehen ist. Vielmehr erschuf Gott die Tierwelt, so wie wir sie heute von den Arten her kennen, in 6 Tagen. Nicht in 6000 Jahren, das wäre eine Unmöglichkeit, denn es besteht ja ein Zusammenhang, eine Beziehung zwischen auch der Tierwelt und der Pflanzenwelt, aber in 6 Tagen hat er die Erdoberfläche erneuert, neu erschaffen. Und es ist auch klar und deutlich in der Bibel zum Ausdruck gebracht worden, dass sich Tiere nur nach ihrer Art fortpflanzen können. Das fing schon vorne an, ganz vorne mit der Erschaffung der Pflanzenwelt. In 1. Mose, Kapitel 1 und Vers 12. 1. Mose wird ja auch Genesis genannt. 1. Mose 1 und Vers 12. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 21. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und die gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Vers 25. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und das Vieh nach seiner Art. Und alles Wurm des Erdbodens nach seiner Art. Weitere Beweise. Kapitel 6. 1. Mose 6, Vers 20. Und das ist, was Gott dem Noah gesagt hat. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art, von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art, von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen in die Arche, dass sie leben bleiben. Und dann auch in Kapitel 7, die Verse 13 bis 16. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen und mit seiner Frau und den 3 Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art, alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte. Das ging alles zu Noah in die Arche paarweise von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und es waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Warum wird es immer und immer wieder betont? Nach ihrer Art, nach seiner Art. Nun, der Albert Barnes Notes on the Bible Kommentar sagt, dieser Satz, nach ihrer Art, nach seiner Art, deutet darauf hin, dass Gleiches Gleiches hervorbringt und dass daher die Arten festgelegt sind und nicht ineinander übergehen. Mit diesem kleinen Satz wird die Theorie geleugnet, dass sich eine Art aus einer anderen entwickelt habe. Mit anderen Worten, Evolutionstheorie kann man vergessen. Und die Ryrie Studienbibel schreibt auch, nach seiner Art, es gibt feste Gesetze, über die Fortpflanzungsvariationen nicht hinausgehen können, aber es ist unmöglich zu wissen, ob Art mit Familie zum Beispiel gleichzusetzen ist oder mit einer anderen Kategorie biologischer Klassifizierung. Das ist richtig. Wir wissen nicht unbedingt, was mit Art gemeint ist. Manchmal kann Art sehr weitergehend sein, aber manchmal auch sehr, sehr begrenzt. Zum Beispiel eine solche Begrenzung finden wir in 3. Mose 11. In der Beziehung kann sich sogar keine Mischung ergeben. In 3. Mose 11, Vers 22. Es geht hier um Heuschreckenarten, die man essen kann. Problem ist nur, man weiß heute nicht, um was für Heuschreckenarten es sich handelt, in den vielen Arten, die es heute gibt. In 3. Mose 11, Vers 22, von diesen dürft ihr essen alle Arten der Heuschrecke, alle Arten des Solam, eine spezifische Art von Heuschrecke, alle Arten des Hargol und alle Arten des Hagab. Also hier verschiedene Heuschreckenklassifizierungen, aber wir wissen, wie ich sagte, heute nicht, um was es sich dabei handelt. Worauf es mir ankommt, ist, deutlich zu machen, dass Tiere sich nur innerhalb ihrer Art vermehren können. Sie können nicht einen Sprung von einer Art zu einer anderen Art machen. Und somit ist die Evolutionslehre falsch. Ein großes Geheimnis für die Wissenschaftler. Nun, wir lesen auch, dass der Mensch keine Tiere ausrotten sollte, damit die Gattung und die Art erhalten bleibt. Ein interessantes Beispiel in 5. Mose, Kapitel 22. Die Verse 6 und 7. 5. Mose 22 und die Verse 6 und 7. Wenn du unterwegs ein Vogelnest findest auf einem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, so sollst du nicht die Mutter mit den Jungen nehmen, sondern du darfst die Jungen nehmen, aber die Mutter sollst du fliegen lassen, auf dass es ihr wohler gehe und du lange lebst und auch damit die Mutter weiter reproduzieren kann, damit die Art eben auch hier in diesem Falle dieses Vogels erhalten bleibt. Nun, die Evolution und die Idee des Überlebens des Stärkeren würde uns genau das Gegenteil sagen. Denn ja, sollen ja nur die Starken überleben. Aber dieses schreckliche Konzept der Evolutionstheorie mit der Überlebung und dem Überleben der Stärkeren verbunden, ist eine abscheuliche Idee. Und diese Idee hat der Welt sehr, sehr viel Schaden zugefügt. So, dann gibt uns Gott auch klar ein Gebot der Erhaltung der Rasse, mit anderen Worten der Rassenreinheit, der Artenreinheit, könnte man sagen. Eben nicht das Gebot der Tierkreuzungen, wie es leider heute immer und immer wieder angewandt wird, in der Vergangenheit angewandt wurde, in 3. Mose 19. Und Vers 19. 3. Mose 19 und Vers 19. Du sollst, oder meine Satzungen sollt ihr halten, lass nicht zweierlei Art unter deinem Vieh sich paaren. Zweierlei Art unter deinem Vieh. Wie uns Kommentare sagen, haben Rinder normalerweise keinen Geschlechtsverkehr mit einer anderen Art. Es sei denn, sie werden dazu gezwungen, animiert, dazu gebracht, es zu tun. In der Natur würde es nicht vorkommen. Aber durch den Menschen sind natürlich Tierkreuzungen entstanden, sogenannte Hybriden. Und es wurden zum Beispiel folgende Tiere bereits auf diese Weise gekreuzt. Löwen und Tiger, daraus wurde der Liger. Leoparden und Jaguare, Delfine und Wale, Büffel und Rinder, Kamele und Lamas, Grizzlies und Eisbären, weibliche Pferde und männliche Esel, die Maultiere produzieren, aber Maultiere können sich nicht fortpflanzen. So dann Zebras und Pferde, aber auch diese meisten Pferdehybriden sind unfruchtbar. In jedem Falle sollten wir leicht erkennen können, dass es sich bei diesen Hybriden um zumindest ähnliche Tierarten oder Tiergattungen handelt. Es ging nicht darum, dass man zum Beispiel jetzt einen Delfin mit einem Hund gekreuzt hätte. Nur als Beispiel. Aber auch hier muss man sagen, dass die meisten Hybriden von Menschen geschaffen wurden. Das heißt, sie würden in freier Wildbahn auf diese Weise gar nicht vorkommen. Und die meisten von ihnen sind unfruchtbar und viele von ihnen sind weniger gesund als ihre rein rassigen Artgenossen. Nun, es gab Versuche, Hybriden aus Tieren zu schaffen, die nicht so eng miteinander verwandt sind. Aber bisher wurde uns nicht mitgeteilt, dass dies überhaupt jemals erfolgreich gewesen sei. Nun, für Wissenschaftler, die an die Evolution glauben und daran, dass sich eine Art angeblich zu einer anderen Art entwickeln kann, ist das ein Rätsel, ein Geheimnis. Warum nicht Hybriden erzeugt werden können, die nicht eng miteinander verwandt sind? Und nach ihrer Vorstellung muss es ja möglich sein, sonst wäre ja die ganze Evolutionsidee ein Märchen, was es nun mal auch ist. Aber so versuchen sie immer weiter, solche Hybriden herzustellen. Nun, das Geheimnis der Schöpfung Gottes hängt auch mit dem Paarungsverbot zwischen Mensch und Tier zusammen. Die Evolution kann uns das nicht erklären. Warum sollte es eigentlich nicht erlaubt sein? Warum sollte es eigentlich nicht möglich sein, wenn der Mensch nichts weiter ist als ein höher entwickeltes Tier? Aber Gott verbietet die Paarung zwischen Menschen und Tieren, denn Menschen sind keine Tiere. Lesen wir 5. Mose 27. 5. Mose 27 und Vers 21. Verflucht sei, wer bei irgendeinem Tiere liegt. Und alles Volk soll sagen, Amen. Und dann 3. Mose 18 und Vers 23. 3. Mose 18 und Vers 23. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein wirst. Was ist damit gemeint? Nun, hier wird es erklärt. Keine Frau soll vor ein Tier treten, dass es sie begatte. Es ist ein schändlicher Frevel. Es sieht so aus, dass die Nineviten zur Zeit von Jona möglicherweise solche Praktiken durchgeführt haben, denn der König befahl, dass alle Menschen und alle Tiere sich in Sack und Asche begeben sollten. Wir wissen auch aus der letzten Predigt, dass es in der Zeit und zu der Zeit von Noah der Fall war. Aber Gott ist natürlich dagegen, tierisch-menschliche Nachkommen zeugen zu wollen. Und gleichwohl hat man es immer und immer wieder versucht. In einigen Ländern ist es verboten, in anderen Ländern ist es erlaubt. Und so wollte man Humanses im Englischen zeugen, eine Mischung zwischen Menschen, Human, und Schimpansen, Chimpanzees. Und dann haben die Wissenschaftler gesagt, das wären dann Humanses. Und so haben Stalin und viele andere erfolglos versucht, Schimpansen und Menschen zu kreuzen, um solche Hybriden zu erschaffen. Nun, es gibt dokumentarische Fälle, sowjetische Experimente in den 20er Jahren, bei denen versucht wurde, künstliche Befruchtungen mit weiblichen Schimpansen und menschlichem Sperma durchzuführen und damit Humanses herzustellen. Allerdings führte keines dieser Experimente zu einer Schwangerschaft, geschweige denn zur Geburt eines Menschenaffen in diesem Sinne. Und ich glaube auch nicht, dass so etwas passieren könnte, auch wenn der Mensch verzweifelt versucht, das zu erreichen. Nun, warum es nicht gelingen wird, ist für evolutionsverehrende Wissenschaftler ein Rätsel, denn es sollte nach derer Überlegung ja doch möglich sein. Und das bringt mich zur der interessanten Situation der sogenannten Parthenogenesis oder auch der Selbstreproduktion oder auch der Jungfrauengeburt, wie es genannt wird. Dieses Wort Parthenogenesis kommt von dem griechischen Wort Parthenos her, was Jungfrau bedeutet, und Genesis, wie wir gesehen haben, was Ursprung oder Anfang bedeutet. Das heißt, diese Tiere imprägnieren sich selbst. Man hat dies bei Bienen festgestellt, bei Wespen, bei Ameisen, die haben keine Geschlechtschromosome. Diese Organismen vermehren sich eben durch dieses Parthenogenesis. Auch einige Pflanzen, Reptilien, Fische sind in der Lage, sich auf diese Weise zu vermehren. Einige Organismen wie Krebse, Schlangen, wie zum Beispiel Klapperschlangen oder die Phytons, Komodo, Warane und Haie können sich sowohl sexuell als auch durch Parthenogenesis vermehren. CNN schrieb am 9. Juni diesen Jahres, Wissenschaftler sagen, sie hätten die erste Jungfrauengeburt bei einem Krokodil dokumentiert. Parthenogenesis ist gerade keine makellose Empfängnis. Jeder auf diese Weise erzeugte Nachwuchs teilt den größten Teil seiner DNA mit der Mutter. Und der Prozess kann nur bei Tieren mit bestimmten Chromosomentypen stattfinden und der Fähigkeit zur Weitergabe von Genen auf bestimmte Weise. Kurz gesagt, und das ist jetzt wichtig, diese Art der Fortpflanzung kann bei Menschen oder anderen Säugetieren nicht stattfinden. weil sie eine Art Prägung verwenden, die das Einschalten eines bestimmten Satzes von Genen durch das Männchen und eines bestimmten Satzes von Genen durch das Weibchen erfordert, um einen Embryo zu bilden. Nun, Forschern ist es gelungen, schreibt der Artikel, Mäuse zu erschaffen, die durch Parthenogenesis in einem Labor geboren wurden, aber sie mussten sich einer ziemlich extremen Genbearbeitung, Ein- und Ausschalten von Genen zum richtigen Zeitpunkt unterziehen. Warum passiert so etwas überhaupt? Ich meine, es sieht so aus, dass es in der Tat richtig ist, was hier beschrieben wird, aber wieso kann so etwas geschehen? Und es gibt übrigens auch Beispiele für homosexuelle Tiere. Nun, Wissenschaftler wissen es nicht. Für sie ist es ein Rätsel. Wir sollten uns die Frage stellen, hat Gott dies getan, um sicherzustellen, dass die Art überleben würde, zum Beispiel? Nun, es ist für mich schwer vorstellbar, dass Gott Tiere auf diese Weise erschaffen haben soll. Denken wir daran, sie gingen in die Arche zu zweit, männlich und weiblich. Gott hat nicht gesagt, ja, einige der Tiere, die brauchen wir nicht irgendwie in der Weise zu erhalten, dass sie männlich und weiblich sind, die können sich auf andere Weise fortpflanzen. Das lesen wir in der Bibel eben gerade nicht. Aber schauen Sie, Satan kann sich nicht fortpflanzen. Und er ist eifersüchtig auf die Menschen, die es können, und auch auf die Tiere, die es können. Und so hat er die Fortpflanzungsmöglichkeiten einiger Tiere sowohl wie ihre natürliche Vermehrung aller Wahrscheinlichkeit nach pervertiert, in einer Weise, wie es in Gottes Augen ein Greuel ist. Natürlich wird auch die Jungfrauengeburt Marias dadurch verharmlost, wenn man sagen kann, ja, es gibt es ja auch bei den Tieren. Nun, bei den Menschen gibt es aber eben eine solche Jungfrauengeburt gerade nicht, wie wir bereits gehört haben. Das wäre gar nicht denkbar und man hat auch nie etwas davon gehört, dass das möglich gewesen sein soll, mit der Ausnahme von Maria und Jesus. Aber gleichwohl, Satan scheint hinter all dem zu stecken, um wiederum die Natur der Tiere zu verändern. Das wird sich natürlich im Millennium alles wieder umstellen. Das bringt mich zur nächsten Frage. Können sich Tiere dafür entscheiden, in Anführungszeichen, sich nicht fortzupflanzen und dabei Überbevölkerung zu verhindern? Und die Antwort auf diese Frage ist ebenfalls ja. Und das ist ein weiteres Rätsel für die Wissenschaft. Denn die wollen ja, dass der Stärkere überlebt. Nun, die meisten Fleischfresser können ihre Trächtigkeit unterbrechen. Darunter natürlich alle Bären, die meisten Robben. Das gilt aber auch für Honigbienen, Nagetiere, Vögel, Eichhörnchen, Hirsche, Gürteltiere und Ameisenbären. Denn für die meisten Arten gibt es ein System der gegenseitigen Kontrolle. Wenn die Ressourcen begrenzt sind, nimmt die Fruchtbarkeit ab. Und das könnte in der Tat durchaus von Gott so geschaffen worden sein, denn er will keine Überbevölkerung jeglicher Art. Und das bringt uns dann auch zu der Erkenntnis, dass die Anwendung von Verhütungsmitteln vor der Empfängnis völlig in Ordnung ist. Und die Idee, man darf sich dieser Mittel nicht bedienen, ist verkehrt. Absolut verkehrt und unbiblisch. Das bringt mich zum sechsten Geheimnis. Reine und unreine Tiere. Nun, ursprünglich waren sowohl Tiere als auch Menschen Vegetarier. In 1. Mose 1 lesen wir die Verse 29 und 30. 1. Mose 1, Vers 29. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden, Vers 30, allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Aber später wurde es dann den Menschen gestattet, auch das Fleisch von Tieren zu essen. 1. Mose 9 und Vers 3. Da sagt Gott, alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut, habe ich es euch alles gegeben. Aber welche Art von Tierfleisch wurde jetzt erlaubt? Alles, was also zunächst einmal sich auf Erden regt, man könnte das meinen, wenn man diese Stelle sieht, aber man muss auch sehen, dass Gott sagt, wie das grüne Kraut. Und natürlich hat Gott dem Menschen nicht grünes Kraut gegeben zum Essen, was giftig ist. Nun, zur Zeit von Noah hat bereits Gott eine Unterscheidung getroffen zwischen reinen und unreinen Tieren. 1. Mose, Kapitel 7 und Vers 2. Von allen reinen Tieren nimmst du dir je 7, das Männchen und sein Weibchen, und von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Nun, offensichtlich wusste Noah bereits zu dem Zeitpunkt, was rein und was unrein war. Und es hat hier lediglich mit der Frage zu tun, was man essen kann und was man opfern kann, Gott opfern kann. Nun, Gott hat dann später erklärt, noch einmal, im 3. Buch Mose, um was es bei reinen und unreinen Tieren geht. Denn die Israeliten, die waren in ägyptischer Gefangenschaft, die hatten aller Wahrscheinlichkeit nach alles gegessen, was ihnen vorgesetzt worden war, inklusive unreiner Tiere. Denen musste das noch einmal dargelegt werden, wie zum Beispiel auch der Sabbat. Denn die hatten scheinbar auch vergessen, den Sabbat zu halten. In der ägyptischen Gefangenschaft konnten das möglicherweise auch gar nicht. Sodass Gott ihnen das alles noch einmal deutlich erklärt hat. Mit anderen Worten, es ist eine Abscheulichkeit, ein Gräuel für einen Menschen in Gottes Augen, unreine Tiere zu essen. Ein Hai, ein Schwein, ein Adler, ein Pferd, eine Maus, ein Käfer, ein Hund, eine Katze, Fledermaus, Frosch, Hummer, Muscheln. Wenn Sie Näheres hierüber erfahren wollen, wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, wie kann man die wahre Kirche Gottes finden? Wie kann man die wahre Kirche Gottes finden? Und diese Broschüre hat auch einen Anhang, in dem mehr über rein und unrein Tiere gesagt wird und auch erklärt wird, wobei es sich dabei handelt. Aber schauen wir uns einmal 3. Mose 11 an. Hier wird deutlich, worum es eigentlich hier geht, bei dieser Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren. 3. Mose 11, die Verse 46 und 47. Das ist das Gesetz von dem Vieh und den Vögeln und von allen Tieren, die sich regen im Wasser, von allen Tieren, die auf der Erde kriechen, auf das ihr unterscheidet, was rein und unrein ist und welches Tier man essen und welches man nicht essen darf. Darum geht es. Darum geht es. Nun, zwar hat Gott in 1. Mose 9 und Vers 3 dann gesagt, dass man Tierfleisch essen darf, aber er hatte bereits vorher, wie wir gesehen haben, in 1. Mose 7 erklärt, dass es einen Unterschied gibt zwischen reinen und unreinen Tieren. Das hat er deshalb getan, um deutlich zu machen, es geht lediglich um den Genuss von reinen Tieren. Nun, Christus hat dieses Verbot des Essens von unreinem Fleisch in keinster Weise aufgehoben. Einige gehen auf Markus 7 ein, die Verse 18 und 19. Markus 7, die Verse 18 und 19, wo wir Folgendes lesen, hier in der revidierten Lutherbibel 2017. Und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für rein, heißt es hier. Sehr sinnlich übersetzt, nur ist es eine falsche Übersetzung. Speisen für rein erklären ist eine Übersetzung des Wortes katarizo und das bedeutet keineswegs rein erklären, sondern es bedeutet reinigen oder Reinigung hervorbringen. Die Idee ist, dass das bisschen Schmutz an ihren Händen, an unseren Händen oder an dem reinen Fleisch, das wir essen, uns nicht verunreinigt, da aus dem Körper ausgeschieden wird, dieser Schmutz. Die Nahrung reiner Tiere wird gereinigt in diesem Sinne, indem kleine Schmutzpartikel aus dem Körper entfernt werden. Das hat nichts damit zu tun, unreine Tiere für rein zu erklären. Und so schreibt die neue Lutherbibel 2009 auch richtig, denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird alle Nahrung verdauend ausgeschieden in die Grube. Nichts davon, dass hier Christus diese Tiere als rein erklärt haben sollte. Nun, grundsätzlich gilt dies auch, wenn wir versehentlich und unwissentlich eine unreine Substanz in der Nahrung zu uns nehmen. Man darf das natürlich nicht tun, wissentlich, aber in Vers 18 wird gleichwohl gesagt, was von außen in den Menschen hineingeht, kann ihn nicht unrein machen. Und so hatten wir ja auch bereits mehrfach in der Vergangenheit uns mit der Vision von Petrus beschäftigt, in Apostelgeschichte 10. Da wurde ihm ja ein Tuch präsentiert mit reinen und unreinen Tieren und es wurde ihm gesagt, schlachte und iss. Und er sagt, ich habe aber nie etwas Unreines gegessen. Und war das jetzt der Grund der Vision, die Petrus erhielt? Meine Petrus hat dann auch nichts gegessen, selbst in der Vision nicht. In Apostelgeschichte 10 und Vers 28 wird uns erklärt, worum es bei der Vision ging. Der sagt nämlich, Petrus, er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum ging es. Es ging nicht um das Reinigmachen von unreinen Tieren. Es ging um die Menschheit. Eine Unterscheidung im Hinblick auf die Menschen zwischen rein und unrein sollte in keinster Weise getroffen werden. Gott hat sie nicht so erschaffen und das Wort gemein kann auch bedeuten, man sagt dann jemand oder etwas ist unrein. Also auch hier darf kein Mensch in dieser Weise gegen andere Menschen vorgehen. Ich möchte Ihnen aber jetzt noch einen weiteren Beweis geben. Man könnte sehr viel mehr noch über die reinen und unreinen Tiere sagen und wie gesagt, unsere Broschüre erklärt das auch näher. Aber ich möchte Ihnen einen Beweis geben, warum heute nach wie vor die Unterscheidung zwischen rein und unrein bestehen muss. Und dass Christus sie in keinster Weise aufgehoben hat. In Jesaja Kapitel 65, es geht hier um eine Prophezeiung für die Endzeit, es geht um eine Prophezeiung, wenn Christus zurückkommt. Jesaja 65, die Verse 2 bis 4. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist, nach einem Volk, das mich beständig ins Angesicht kränkt. Sie opfern in Gärten und räuchern auf Ziegelsteinen, sie sitzen in Gräbern und bleiben über Nacht in Höhlen, essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Gräuelsuppen, auch hier einige Bibeln, wie zum Beispiel auch die neue King James Bibel, die schreibt in der Margin, in der Anmerkung, es geht hier um unreines Fleisch. Mit anderen Worten, die essen Schweinefleisch und anderes unreines Fleisch. Unreines Fleisch besteht also nach wie vor. Das Verbot, dass man es nicht essen darf. In Jesaja 66 lesen wir die Verse 15 bis 17. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zornes und mit scheltenden Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles Fleisch und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Und die sich heiligen und reinigen bei den Gärten für den einen, der in der Mitte ist, und die Schweinefleisch essen und gräuliches Getier und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, sagt der Herr. Das kann unmöglich auf die Weise erklärt werden, dass man sagt, ja, das ist alles abgeschafft. Nein, diese Unterscheidung besteht nach wie vor. Und auch im Buch Hosea, eine Prophezeiung für die Endzeit, wenn es darum geht, dass Ephraim hauptsächlich heute das Vereinigte Königreich in die Gefangenschaft geführt werden wird durch deutschsprachige Völker, das moderne Assyrien. Da heißt es in Hosea Kapitel 9 und Vers 3, Ephraim muss zurück nach Ägypten und muss in Assyrien Unreines essen. Nun, wenn es nichts Unreines mehr gäbe, dann würde diese Stelle keinen Sinn ergeben. Und es wäre ein sehr merkwürdiger Kommentar, wenn es, wie gesagt, keine Unterscheidung mehr geben würde. Und gerade Deutschland, hier Assyrien, wird angesprochen, die ja nun sehr merkwürdige Essensgewohnheiten haben. Natürlich wird dort viel Fleisch gegessen, Blutwurst. Und natürlich durch den Einfluss der muslimischen Bevölkerung auch viele Meerestiere, wie auch Hummer und Tintenfisch und so weiter und so fort, was natürlich auch total verboten ist. Und das bringt mich zum siebten Geheimnis. Die Bibel schreibt keinen Vegetarismus oder Veganismus vor. Wir müssen heute keine Vegetarier sein. Schauen Sie, Gott und die Engel, die aßen Fleisch, als sie den Abraham besuchten, Jesus Christus und die beiden Engel. Nun, die Israeliten aßen Fleisch ihr ganzes Leben hindurch, auf jeden Fall bei Opfern und natürlich auch als sie das Passahlamm zu sich nahmen. Christus selbst aß das Passahlamm mit seinen Jüngern und er aß auch Fisch. Und Paulus verurteilt sogar Vegetarier, die meinen, dass Gott uns den Verzehr von Fleisch verbietet. Schauen Sie, das ist wichtig. Es geht mir jetzt nicht darum, dass man sagt, ja, man darf kein Vegetarier sein. Darum geht es nicht. Es kann eine durchaus, aus welchen Gründen auch immer, Entscheidung sein, die individuell getroffen wird. Aber Es geht darum, dass Paulus sagt, wenn man aber sagt, man darf es nicht essen, weil Gott es verboten hat, das wäre eine schlimme Situation. Denn in 1. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5, da lesen wir, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Tagen, in den letzten Zeiten, einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch die Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten nicht zu heiraten. Es gibt eine große Organisation, die die Heirat zumindest für einige verbietet. Und die Speisen zu meiden, schauen Sie, die Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Die wissen, was der Unterschied ist zwischen reinen und unreinen Tieren. Und die können dann auch diese reinen Tiere als Speise von Gott in Empfang nehmen. Und es heißt in Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, ist nichts verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Nun, wir danken Gott nicht für den Konsum von unreinen Tieren, denn es wird geheiligt, es wird ausgesondert durch das Wort Gottes und durch das Gebet. In anderen Worten, Gott hat uns klar und deutlich gezeigt, was wir essen können und was wir nicht essen sollen. Aber es geht mir auch darum, dass Paulus hier deutlich sagt, dass es sogar Ideen von Dämonen sind, die uns einreden wollen, man darf überhaupt kein Fleisch essen. Nun, heute gibt es Wissenschaftler, die uns sagen, oh, man darf kein Fleisch essen, denn der Genuss von Fleisch und die Aufzucht von Tieren, die dann zum Fleischverbrauch benutzt werden, das fördert der globalen Erwärmung, das fördert den vom Menschen geschaffenen Klimawandel. Was für ein Unsinn. Nun, die Idee, dass Menschen auch im Millennium kein Fleisch essen werden, die ist absolut verkehrt. In Hesekiel Kapitel 44, da wird ja zunächst einmal von Opfern gesprochen, die gegeben werden, wie ich meine, möglicherweise nur zum Anfang des Millenniums. Aber in Hesekiel 44, da wird in Vers 29 Folgendes gesagt. Sie, und es geht hier um die Priester, sie sollen ihre Nahrung haben vom Speisopfer, vom Sündopfer und vom Schuldopfer. Nun, wenn es um das Sündopfer geht, oder zunächst einmal sprechen wir von dem Schuldopfer. Dem Schuldopfer, das war ein Widder ohne Fehl. Sie können das in 3. Mose 5 und Vers 15 nachlesen. Ein Widder, der konnte hier dann jetzt von den Priestern oder keine der Zukunft von den Priestern gegessen werden. Aber es geht auch um das sogenannte Sündopfer. Das Sündopfer, das wird in 3. Mose 4 beschrieben. Das war nicht als Verzehr auch für die Priester unter Mose erlaubt. Das durfte nicht gegessen werden, das musste total verbrannt werden. Nicht so im Millennium, da kann es gegessen werden. Was bedeutet, dass die Opfer, die im Millennium, zumindest zu Beginn des Millenniums gebracht werden, anders sind, nicht das gleiche System haben, was unter Mose der Fall war. Denn Christus kam in der Tat, um das Opfersystem abzuschaffen. Und die gesamten Opfer sind in keinster Weise notwendig, weil Christus für uns gestorben ist. Er ist das Opfer, das höchste Opfer. Es bedarf keiner Tieropfer mehr in irgendeiner Form. Und die Opfer, die hier in Hesekiel beschrieben werden, sind offensichtlich einer anderen Kategorie zuzuordnen, wie dieses Opfersystem unter Mose. Tiere waren, sind und werden immer für Gott wichtig sein. Sie sollten auch uns wichtig sein. Wir sollten sie nicht aus dem Grund töten, um Trophäen zu sammeln, unseren Stolz als großartige Jäger zu befriedigen, sondern sie sollten die Tiere, und das ist der Mensch und wir alle, wir sollten die Tiere und ihre Umgebung pflegen und bewahren, soweit wir es können. Wir sollten nicht ihren gesamten Lebensraum zerstören, damit ihre Ausrottung herbeiführen. Indem wir ein Haus an das andere bauen, ist kein Platz mehr für jemanden da, ist die Tiere, die Menschen. Jesaja 5 und Vers 8 spricht davon. Oder indem wir aus Profitgier alle Bäume fällen oder die Urwälder und Dschungel zerstören, indem die Tiere noch frei leben und überleben können. Nun, wir wissen, dass schreckliche Zeiten kommen werden. Aufgrund der Sünde der Menschheit wird es
zu katastrophalen Geschehnissen kommen, aber das ist nicht das, was Gott beabsichtigt hat. Und er hat den ersten Menschen gesagt, sie sollten den Garten und alles, was im Garten war, natürlich bewahren, beschützen, versorgen. Und so werden wir es auch im Millennium wieder tun. Denken wir daran, Gott wird diejenigen vernichten, die die Erde vernichten. Sie lesen das in Offenbarung, Kapitel 11 und Vers 18. Und so sollten wir erkannt haben, dass Gott sich um die Tiere kümmert, aber Gott kümmert sich natürlich noch mehr um uns Menschen. Aber er möchte, dass die Menschen, soweit wie es geht, auch heute schon, friedlich mit der Tierwelt zusammenleben, die Tierwelt bewahren, nicht zerstören, vernichten. Und das wird im Millennium in großartiger Weise dann geschehen. Und Sie und ich können die Möglichkeit haben, unter Jesus Christus bei dieser Verschönerung, bei dieser Verherrlichung der Erde teilzuhaben. Natürlich müssen wir heute schon eine Gesinnung entwickeln, die so etwas möglich macht, die Abstand nimmt von der falschen Vernichtung, Zerstörung der Tierwelt. Denken wir daran, Gott möchte, dass die Tierwelt auch in Frieden und in Wohlstand leben kann. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.